Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Dahlia kennt man. Gladiole kennt man auch. Aber habt ihr schon mal von Nerine, Ruhmeskrone oder Wunderblume gehört? Nein? Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn heute geht's um sommerblühende Knollen- und Zwiebelblumen, die ihr sowohl in Töpfe und Kübel, aber auch ins Staudenbeet pflanzen könnt. Das ist nämlich ein kleiner Pflanzenkosmos, der viel zu wenig Beachtung findet, wobei es zauberhafte Blüher gibt, die man viel zu selten in den Gärten sieht. Das möchte ich heute ändern. Mein Name ist Carina und ihr seid hier beim Podcast Grünstadtmenschen. Und ich möchte euch gleich ein bisschen Lust machen auf diese unbekannten Schönheiten, mit denen sich im Beet und auf dem Balkon raffinierte Blütenbilder im Sommer zaubern lassen. Denn jetzt ist Pflanzzeit. Zu den beliebtesten Knollenpflanzen zählt sicherlich die Dahlia, ein mexikanisches Blütenwunder, die es in den verschiedensten Blütenformen und Farben gibt. Trompetenlilien, die beeindrucken mit ihrem opulenten Flor und das indische Blumenrohr mit seinen exotischen Blättern. Was sie alle gemein haben? Sie kommen ab Ende April, Anfang Mai in die Erde. Jetzt ist also noch ein guter Moment, um sich mit den schönen Sorten einzudecken, damit euch im Sommer ordentlich was blüht. Bevor wir jetzt so richtig ins Thema eintauchen, möchte ich euch noch meinen Gast vorstellen, Sabrina Halbritter. Sie ist meine Kollegin aus der Gartenredaktion und begeistert sich für Pflanzen jeglicher Art, ob auf der Erde oder im Weltall. Denn sie ist ein großer Science-Fiction-Fan und liebt Star Trek. Weil Sabrinas Hobby so exotisch ist wie manch eine Zwiebelblume, ist sie genau die richtige für diese Folge. Hallo Sabrina und willkommen beim Podcast Grünstadtmenschen.
Hallo Carina, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das Thema der heutigen Folge, das ist ja sommerblühende Knollen und Zwiebelblumen. Und das ist jetzt erstmal so eine ganz banale Frage am Anfang. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Knollen und Zwiebeln?
Also zunächst mal sind beides unterirdische Speicherorgane der Pflanze. Knollen bestehen aber aus einem Stück, sind also quasi eine verdickte Wurzel, aus der mehrere Pflanzen austreiben können. Knollen sind dazu meist nicht winterhart, Zwiebeln hingegen schon, und die bestehen aus mehreren Schichten und meist entwickelt sich daraus dann eine Pflanze.
Das klingt einleuchtend. Und sag mal, welche ist denn eigentlich deine liebste Pflanze, wenn es hier um sommerblühende Knollen und Zwiebelblumen geht?
Also mein absoluter Favorit ist die Tigerblume, botanisch Tigridia. Die wird auch Pfauenblume genannt und wenn man die sich mal genau anschaut, dann weiß man auch warum. Denn sie hat ganz auffällig gemusterte Blüten, die es von weiß bis violett gibt. Die erscheinen zwar nur jeweils für einen Tag, öffnen sich immer wieder neue Blüten und dann beginnt dieses super intensive Farbspektakel von vorn und das über Wochen hinweg. Also man hat da ganz lange Freude an wirklich imposanten Blüten. Und die Tigerblume wird bis zu 60 cm hoch und wirkt einem sonnigen Standort zu mehreren gepflanzt noch eindrucksvoller. Also wenn man hier mehrere Sorten kombiniert, dann kann man da wirklich ein ganz, ganz tolles Farbspektakel genießen. Wenn ihr niedere und hohe Sorten kombiniert, dann staffelt die Höhen am besten so, dass alle gut sichtbar sind. Und ganz toll ist, dass die Kultur auch im Kübel klappt. Staunässe solltet ihr aber mit einer Drainageschicht auf jeden Fall vermeiden.
Spannend. Ja, siehst du, die Tigerblume, die hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm irgendwie gehabt. Und ich musste mir die tatsächlich erst mal anschauen. Mhm. Da habe ich sie mal ein bisschen gegoogelt. Ja. Und ich finde, die sieht auch so ein bisschen orchideenartig,
genau,
irgendwie aus.
Ja, ne? Ja, wirkt auch von weitem ein bisschen wie eine Orchidee. Genau. Ja. Und ganz, ganz tolle Farben. Kann ich nur empfehlen.
Cool. Also ich bin ja generell immer wieder erstaunt, ne, wie aus diesen unscheinbaren Knollen oder Zwiebeln jedes Jahr auch so binnen weniger Wochen irgendwie dann so diese wunderschönen, erhabenen Pflanzen irgendwie so rauswachsen. Und das auch Jahr für Jahr, ne? Das ist ja auch das Tolle, dass es ja nicht nur eine Einmalnummer irgendwie ist, sondern man da auch viele Jahre dran Freude haben kann. Und wie ich das ja anfangs schon sagte, jetzt ist ja Pflanzzeit und man sollte sich jetzt eigentlich ja auch schon sputen, wenn man sich noch mit schönen Sorten eindecken möchte,
genau, bevor
auch alles ausverkauft ist. Auf was sollte man denn schon beim Kauf achten?
Ja, also bestenfalls sollten Knollen und Zwiebeln natürlich unverletzt sein. Allerdings ist es manchmal im Handel nicht so gut zu sehen in den Verpackungen, um unschöne Überraschungen zu vermeiden. Daher am besten nicht beim Discounter zuschlagen, auch wenn diese Billigangebote natürlich locken, sondern sich lieber direkt bei erfahrenen Zwiebelblumenzüchtern eindecken. Also eine gute Adresse sind hier zum Beispiel die Niederlande. Dort gibt's viele renommierte Zwiebelblumenzüchter.
Das stimmt, und die kann man ja auch tatsächlich auch gut online auch irgendwie bestellen. Also genau. Man muss jetzt nicht unbedingt in die Niederlande fahren.
Genau. Auch wenn das natürlich ein schöner Trip ist, aber.
Das stimmt. Genau. Wenn man dafür die Zeit hat, ne, dann passt es schon. Ja, also ich habe ja zu Hause nur einen Balkon, ne, also einen Topfgarten. Und wenn ich die Knollen pflanze, also ich habe jetzt letztes Jahr habe ich mir Dahlien gekauft, dann mache ich das immer so, dass ich das Abzugsloch im Topf, das versteht sich eigentlich auch von selbst, dass, ne, wie du schon sagtest, auch so das Wasser abfließen kann, denn die meisten von denen, die mögen eigentlich gar keine Staunässe.
Ja, das stimmt.
Dann ist das schon immer gut. Und dann setze ich die auch immer in frische Blumenerde. Und düngen tue ich dann eigentlich so nach ein paar Wochen und dann nehme ich meistens so einen Flüssigdünger, den ich einfach normal mit ins Gießwasser nehme. Denn dann, ne, ich meine, wie schon sagte, dass aus diesen kleinen Wurzeln und Knollen dann diese großen Pflanzen wachsen, das ist natürlich ein echter Kraftakt für die Viecher. Und da brauchen die auch ordentlich Futter. Und sag mal, was gibt es denn beim Setzen im Blumenbeet so zu beachten?
Also wichtig ist, dass man zunächst die Erde mal lockert und Unkraut entfernt. Und wir hatten es ja schon von der Staunässe, also um die zu vermeiden, am besten ein bisschen Sand mit ins Pflanzloch geben. Wenn ihr schweren Lehmboden habt, dann solltet ihr den übrigens generell mit Sand mischen, um ihn zu lockern. Und dann ist auch ein guter Tipp, zersetzten Kompost oder eben frische Blumenerde für einen guten Start mit der Gartenerde mischen. Und, es klingt vielleicht banal, ist aber tatsächlich sehr wichtig, die Zwiebeln und Knollen richtig herum einsetzen. Bei der Zwiebel erkennt ihr das ganz gut, da zeigt, also die hat so eine kleine Spitze und die sollte nach oben zeigen. Bei den Knollen achtet am besten auf kleine Austriebe, das erkennt man dann auch ganz gut. Damit die nicht nach unten, sondern natürlich nach oben wachsen.
Das stimmt, sonst ist es ein größerer Umweg, ne?
Genau.
Das kann ja schon mal passieren irgendwie.
Kann passieren.
Ne? Aber wow, das stimmt schon. Und sag mal, wie tief sollte man denn die Knollen und Zwiebeln so setzen?
Also als Faustregel sagt man, die Zwiebeln circa zweimal so tief pflanzen, wie die Zwiebel an sich hoch ist, und Knollen etwa 5 cm mit Erde bedecken.
Ich habe auch gelesen, dass man manche Knollen vorher in Wasser einweichen soll. Stimmt das?
Also bei der Montbretie zum Beispiel macht man das tatsächlich, weil sie dann einfach schneller keimt und ein bisschen fixer in die Gänge kommt.
Montbretien? Also das sind ja auch so, also das sind ja so filigrane Blüher in Orange, Gelb und Scharlachrot mit grasähnlichem Laub. Die finde ich besonders toll. Ich habe die mal in Neuseeland gesehen. Mhm. Da wachsen die auch wild in der Natur.
Schön.
Und da habe ich schon echt ein Auge drauf geworfen, weil das so außergewöhnlich war, fand ich. Mhm. Wo fühlt sich denn die Montbretie im Garten wohl? Oder anders gefragt, wo kommt sie eigentlich ursprünglich her? Denn daran lässt sich ja oftmals auch schon eine Menge so zu ihren Vorlieben ableiten.
Mhm. Die Montbretien stammen ursprünglich aus Südafrika und Madagaskar und gehören zur Gattung Crocosmia, zu den Schwertliliengewächsen und sind tatsächlich eng mit Gladiolen verwandt, was man, finde ich, auch gut sehen kann. Mhm. Die blühen von Juli bis in den September oder sogar bis in den Oktober hinein. Also man hat lange Freude an diesem Blütenspektakel. Und werden ja so im Schnitt zwischen 60 und 120 Zentimeter hoch. Also da ist auch je nach Sorte für jeden was dabei. Die eignen sich tatsächlich bestens für einen halbschattigen Standort, zum Beispiel im Waldgarten, mögen es zwar warm, aber ohne pralle Mittagssonne. Also wirklich diese pralle Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden. Und der Boden am besten durchlässig und ein bisschen sandig sein. Wie schon erwähnt, kann man die Knollen eben vor der Pflanzung in warmes Wasser legen und die werden auch tiefer gesetzt als andere Knollenpflanzen, nämlich ja so circa 15 cm tief. Am Anfang könnt ihr mit Kompost und Hornspänen düngen, sonst wird nämlich nur die Blattbildung gefördert und wir wollen natürlich auch diese wunderschönen Blüten sehen. Was sich tatsächlich empfiehlt, ist ein Winterschutz und in rauen Lagen solltet ihr die Knollen dann auch ausgraben und in einem Eimer mit Sand im Keller überwintern. Und noch ein Fun-Fact zum Schluss. Wusstest du, dass die Montbretia auch als Sternschnuppe bekannt ist?
Nee.
Ja, das, ich finde, wenn man sich die Blüten mal anschaut, dann macht das natürlich Sinn. Denn die haben ja so ganz lange waagrecht stehende Blütenrispen und wirklich in super schönen leuchtenden Farben von gelb bis rot. Also da dieser Trivialname Sternschnuppe kommt natürlich nicht von ungefähr.
Das ist stimmt, das stimmt. Das ist süß, Sternschnuppe. Ich muss auch immer, es gibt ja verschiedene Sorten auch bei den Montbretien. Und die eine Sorte, die heißt ja Luzifer.
Ja.
Und ich finde das, wenn ich dann höre, Sternschnuppe, Luzifer, das ist ja auch irgendwie eine geile Kombination. Ja. Witzig. Wo wir gerade mit der Montbretie hier in Afrika unterwegs sind, welche nennenswerten Schönheiten gibt es denn noch von dort, die für uns jetzt so im Garten relevant sind?
Also ich habe mal 5 Kandidaten vorbereitet.
Ui,
ich habe da mal was vorbereitet und gehe jetzt jeweils kurz auf die einzelnen Pflanzen ein. Also wir haben zum Beispiel die wunderschöne Sterngladiole, botanisch Gladiolus. Ihre Heimat ist eben in Afrika und sie begeistert uns mit weißen Sternblüten, die in der Mitte burgunderrot gefärbt sind. Also auch ein super schöner Farbkontrast. Blüht relativ spät, also von August bis in den Oktober hinein, wird ungefähr so einen Meter hoch und benötigt dazu wirklich unbedingt einen sonnigen Platz, denn sonst leidet da die Standfestigkeit der Pflanze. Ganz toll, wenn man abends noch draußen sitzt, in den Abendstunden duftet die Sterngladiole, also da kann man dann abends noch den zarten Duft genießen. Sie ist allerdings auch nicht winterhart, funktioniert aber im Kübel wie im Beet und ist außerdem eine zauberhafte Schnittblume. Also wenn ihr schöne Sommersträuße machen wollt, bietet sich die Sterngladiole da auch an.
Klingt echt toll. Also würde ich mir schon sofort holen. Wenn du es mir jetzt gerade hier verkauft hast, ist gekauft.
Super. Dann kannst du die gerne auch kombinieren mit der Hakenlilie, botanisch Crinum. Das ist ein Amaryllis-Gewächs, das rosafarbene lilienartige Blüten hervorbringt. Und die ist jetzt ein bisschen früher dran. Da sind wir mit der Blüte im Juli und August. Die Hakenlilie kommt ursprünglich aus Südafrika und wird so im Schnitt 120 Zentimeter hoch, fühlt sich ebenfalls sonnig wohl wie die Sterngladiole. Das Tolle an der Hakenlilie ist, dass die mit den Jahren immer schöner wird. Und dass sie auch in Einzelstellung im Kübel gepflanzt schon von Weitem echt einiges hermacht. Also super schöne Blüten. Ihr solltet nur darauf achten, wenn ihr sie pflanzt, dass ihr sie so setzt, dass der Hals noch ein bisschen aus der Erde schaut.
Okay.
Auch in Südafrika beheimatet ist die Kaphyazinthe, botanisch Galtonia, die allerdings noch ziemlich selten in den Gärten zu sehen ist. Vielleicht können wir das ja zusammen ändern.
Ja, unbedingt.
Genau. Auch hier, die hat einen weißen Flor, der ebenfalls von Juli bis August erscheint. Und die Pflanzen werden im Schnitt so um die 130 Zentimeter hoch. Ebenfalls ein sonniger Standort empfiehlt sich hier. Die Kaphyazinthe reagiert im Winter besonders empfindlich auf Staunässe, also da immer ein bisschen im Blick haben, dass sie nicht zu feucht steht. Und ein kleiner Tipp von mir zur Gestaltung. Gute Begleiter für diese wunderschöne Pflanze sind zum Beispiel filigrane Ziergräser.
Super, das geht eh immer. Ziergräser bin ich auch ein großer Fan.
Ja, total. Das geht immer. Ziergräser gehen immer.
Aber toll, ich meine, die werden ja immer größer. 130 Zentimeter, also das ist ja schon auch eine Nummer.
Genau, aber es gibt natürlich auch Minis. Die Nerine zum Beispiel, auch als Guernsey-Lilie bekannt, kommt ebenfalls ursprünglich aus Südafrika und ist ebenfalls ein Amaryllis-Gewächs. Da sind wir jetzt relativ spät mit der Blüte, nämlich im September und November. Die Nerine bildet ganz filigrane, zarte rosa Blüten und bleibt mit 40 Zentimeter jetzt doch ziemlich viel kleiner als die Arten, die ich gerade eben schon genannt habe. Sie braucht ebenfalls Sonne und ist auch nicht winterhart. Also hier empfiehlt sich zum Beispiel eine Kultur im Topf, eben auch weil die Nerine nicht so wahnsinnig hoch wird. Auch als Schnittblume übrigens ein Hit für zarte, pastellfarbene Sträuße zum Beispiel.
Ja, aber toll, also jetzt auch von den Blütezeitpunkten sind die ja alle so unterschiedlich. Man kann sich da ja wirklich durch die ganze Saison irgendwie quasi da was
genau,
in den Garten holen.
Genau, also da, wenn man da drauf achtet, auf die Blütezeit und das wirklich so gestaffelt macht, dann hat man sehr, sehr, sehr lange Freude an sehr unterschiedlichen, wunderschönen Blüten.
Hey ihr, sorry für die kleine Unterbrechung, aber ich möchte kurz ein bisschen Werbung machen für ein Pflanzsystem, das einfach richtig cool ist. Ich bin nämlich ein Riesenfan von den Pflanzgefäßen und Substraten von Lechusa. Die Marke kennt ihr bestimmt. Lechusa, das sind echte Experten, wenn wir über Topf- und Kübelpflanzen reden. Jetzt im Frühjahr ist ja Pflanzzeit und ich kann es kaum erwarten, meinen Balkon auf Vordermann zu bringen. Auch die Zimmerpflanzen sind jetzt dran mit Umtopfen und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere neue grüne Mitbewohner demnächst bei mir einziehen wird. Also egal ob neu oder alt, jetzt ist die Zeit, eure Topfpflanzen in frisches Substrat zu setzen. Und da könnt ihr ihnen mal was richtig Gutes gönnen. Lechusa hat nämlich mineralische Pflanzsubstrate, die euren Lieblingen optimale Wachstumsbedingungen bieten. Die heißen Lechusa Pon und passen für Outdoor-Kübelpflanzen, Naschgemüse und Balkonblumen. Es gibt aber auch Spezialmischungen für Zimmerpflanzen, Orchideen, Kakteen oder Zitrus. Anders als einfache Blumenerde lässt die mineralische Mischung im Topf noch reichlich Luft an die Pflanzenwurzeln. Es gibt keine Staunässe, keine fauligen Wurzeln und auch keine Trauermücken in der Erde. Fantastisch, oder? Klingt doch gut. Für die Po- und Pflanzsubstrate werden nur hochwertige natürliche Ausgangsstoffe verwendet. Sie sind vegan und werden ohne Torf hergestellt. Mit den Poensubstraten wachsen eure Pflanzen gesund und noch besser als in herkömmlicher Erde. Selbst wenn ihr keinen besonders grünen Daumen habt. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut mal in eurem Gartencenter oder auf www.lechusa.de vorbei. Dort findet ihr das komplette Sortiment. Viel Spaß beim Pflanzen!
Genau. Cool.
Und einen hast du noch auf der Liste.
Genau,
bestimmt.
Einen habe ich noch. Last but not least, die Ruhmeskrone, Gloriosa. Ja, die macht ihrem Namen tatsächlich alle Ehre. Die hat wunderschöne Blüten mit gewellten Rändern und die sehen aus wie kleine Flammen. Wir haben einen tollen Farbkontrast aus Rot und Gelb. Und sogar die Knolle ist unkonventionell. Die sieht nämlich ein bisschen V-förmig aus und ja auch so ein bisschen weißenförmig. Also ganz eine ganz ulkige Knolle. Die Ruhmeskrone stammt ursprünglich aus den tropischen Regionen Afrikas und Asiens. Und das Tolle ist, dabei handelt es sich um eine Kletterpflanze, die bis zu 180 Zentimeter hoch werden kann und von Juni bis September blüht. Also hier haben wir auch eine Blütezeit über viele Wochen hinweg. Ist tatsächlich eine super Pflanze für ein Gewächshaus oder auch einen Wintergarten, weil sie es warm, feucht und geschützt mag.
Ja, genau. Aber so auch so ein bisschen als Sichtschutz, ne?
Genau.
Vielleicht also ist es ja auch super einzusetzen, die so nach oben. Stelle ich mir auch toll vor.
Ja, und die Blüten, die daran kann man sich wirklich nicht satt sehen. Super schön.
Also die würde ich mir auch holen.
Ja,
Ruhmeskrone klingt auch toll. Ja, schon erstaunlich, wie viele der sommerblühenden Knollen und Zwiebelblüher aus Afrika stammen, oder? Und lass uns noch mal ein bisschen auf einen anderen Kontinent gehen. Wie sieht's denn so in Amerika aus? Gibt's da auch ein paar Kandidaten?
Da gibt's tatsächlich auch zwei super tolle Kandidaten, die ich vorstellen möchte. Also natürlich hätten wir auch die Dahlia. Da fehlt uns jetzt leider die Zeit, ein bisschen intensiver drauf einzugehen. Aber lass uns da doch einfach mal eine extra Folge machen.
Finde ich eine super Idee.
Super, oder?
Das machen wir.
Aber abseits von der Dahlia gibt's zum Beispiel die Wunderblume. Die Mirabilis, auch sie macht ihrem Namen alle Ehre, denn an einer Pflanze können tatsächlich bis zu 5 verschiedene Blütenfarben erscheinen. Daher krass. Eben auch der Name, die ist tatsächlich ein kleines Wunder.
Yeah.
Das ist eine Knollenpflanze, die ursprünglich aus Peru stammt und auch von Juni bis in den September blüht. So, ja, Pflanzhöhe ungefähr 70 Zentimeter. Mhm. Und eine Besonderheit der Wunderblume ist, dass sich ihre duftenden Blüten erst gegen Spätnachmittag öffnen und dann in der Morgendämmerung wieder vergehen. Das heißt, wenn ihr Nachtschwärmer seid und ihr gönnt euch einen kleinen Sundowner am Sitzplatz, dann umgebt euch am besten mit der Wunderblume.
Das ist ja cool. Siehst du, das wusste ich auch noch nicht.
Also gerade diese unterschiedlichen Blütenfarben machen sich am Sitzplatz wirklich toll. Ja.
Wahnsinn,
ja.
Ob die dann auch von Insekten auch abends angeflogen wird, weiß ich gar nicht.
Ja. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, ja.
Aber könnte vielleicht so ein Hinweis sein, ja. Ne, dass die vielleicht auch für Nachtschwärmer...
Genau, menschliche wie tierische.
Ja. Genau, auch geeignet ist.
Cool. Und die zweite Pflanze, die ich kurz vorstellen möchte, ist das indische Blumenrohr, die Canna. Das ist auch eine Knollenpflanze, die aber, anders als ihr Name nahelegt, aus Mittel- und Zentralamerika stammt. Also namensgebend waren hier vermutlich die westindischen Inseln. Mhm. Die Kanna mag es feucht, aber natürlich auch wieder ohne Staunässe, mag es sonnig und wird so im Schnitt 150 cm hoch. Und die Blüten können gelb-rot oder orange werden. Beachten solltet ihr dabei auf jeden Fall, dass der Gießaufwand recht hoch ist. Also die möchte, ist doch eine ziemlich durstige Pflanze. Das Tolle ist bei der Kanna, dass ihr die Auswahl habt aus über 2000 Sorten, die im Handel sind. Also da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Und eine weitere Besonderheit ist, dass die stärkehaltigen Knollen essbar sind. Also Blätter und Stängel sind leicht giftig. Die Knollen sind theoretisch aber essbar, müssen aber vor dem Verzehr wirklich mehrere Stunden gekocht werden.
Auch spannend.
Das ist nur mal ein kurzer Ausflug in die Kulinarik.
Ja, auch toll. Ja, so indisches Blumenrohr, die begeistert ja eher so mit ihrem Blattwerk. Ne?
Genau.
Finde ich so hauptsächlich, so
ja,
gerade auch
richtig.
So für tropisch gestaltete Gärten.
Ja.
Das ist irgendwie ganz schön eigentlich.
Ja, absolut. Also die Blüten fallen einem ja dann oft erst auf den zweiten Blick auf.
Richtig.
Aber wie gesagt, auch hier bei so vielen Sorten, da findet man sicher eine für den Garten.
Ja, genau. Aber eine sehr schöne Auswahl, die du da schon zusammengestellt hast. Als ich mich jetzt so ein bisschen mit dem Thema auch befasst habe im Vorhinein, da ist mir auch die Schokoladenblume über den Weg gestolpert, gerollt, wie auch immer. Und da war ich ganz überrascht, weil ich habe tatsächlich gelesen, dass man die auch, also ich dachte immer nur, dass man die als Saatgut kaufen kann.
Mhm.
Aber ich habe gelesen, dass es eigentlich auch eine Knollenpflanze ist. Wusstest du das?
Genau. Tatsächlich wusste ich das auch nicht, weil man da ja auch wirklich immer liest, Schokoladenkosmet oder Schokoladenblume eben aussäen. Und ich habe mich dann mal intensiver damit beschäftigt, botanisch übrigens Kosmos. Und toll ist ja, dass ich zum Beispiel, ich liebe Schokolade, ja.
Und ich auch.
Und dementsprechend ist die Schokoladenblume oder Schokoladenkosmet da natürlich ein absolutes Muss. Die hat nämlich ihren Namen auch von dem süßen Duft nach Schokolade, der auch nicht nur uns gefällt, sondern auch zahlreiche Nützlinge anlockt. Hat ja so wunderschöne, tief weinrote Blüten, die erscheinen meistens zwischen Juli und Oktober und die Pflanze an sich wird bis zu 80 cm hoch. Jetzt bezüglich der Pflege ist es so, dass man am besten erst gießt, wenn die Erde schon leicht angetrocknet ist, weil eben diese Knollen, die wir beide ja nicht kannten, bei Staunässe leicht faulen können. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und die Schokoladenblume ist übrigens auch nicht winterhart. Deswegen solltet ihr die Knollen an einem dunklen und kühlen Ort im Haus am besten überwintern. Genau.
Sehr gut. Also das muss ich auch echt nochmal ausprobieren.
Ja, absolut.
Weil ich dachte auch immer nur, es wäre so eine Eintagsfliege, ne? Immer nur einen Sommer irgendwie.
Genau.
Aber dass man die auch mehrere Jahre, also
ja,
fantastisch.
So hat man dann einfach länger was davon. Ja, und das lohnt sich
definitiv.
Natürlich gerade auch, wenn die Schokoladenkosmet auch Nützlinge anzieht.
Das stimmt.
Super Sache.
Ja, das ist richtig. Und dann ist mir ja auch nochmal die Prärielilie eingefallen, dass, weil die blüht ja eigentlich auch im Sommer und ist doch eigentlich auch eine Zwiebelblume, oder?
Ja, die Prärielilie, also botanisch Camassia, ist tatsächlich eine Ausnahme, weil ihre Pflanzzeit im September und Oktober liegt.
Hm.
Genau. Also da gilt dann auch, je sonniger der Standort ist, desto feuchter sollte der Boden sein. Und die Blüten erscheinen dann, wie du sagst, auch im Sommer, nämlich im Mai und Juni.
Mhm.
Genau, da unterscheidet sich einfach die Pflanzzeit.
Okay.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir über so viele Arten gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen auf die Gestaltung eingehen.
Sehr gerne.
Was gibt es denn da so im Beet so zu beachten? Oder hast du da so ein paar Kniffe und Tipps?
Also ganz wichtig, gerade bei Dahlien zum Beispiel oder anderen hohen Arten und Sorten, die sollte man im Beet wirklich auf jeden Fall stützen, damit sie nicht umknicken. Schön ist, dass es da sowohl dekorative Stützen zu kaufen gibt, als auch, könnt ihr natürlich auch einfach selber machen. So einfach mal ein DIY-Wochenende einlegen und da einfach mal Staudenstützen bauen. Was auch geht, man kann stützende Nachbarstauden wählen, die ein bisschen Halt geben. Und was ich vorhin ja schon angedeutet hatte, eine Faustregel zu den Höhen ist, dass hohe Sorten in den Hintergrund kommen und niedrigere dann gestaffelt in den Vordergrund. Im Inselbeet zum Beispiel setzt man hohe Pflanzen dann am besten in die Mitte und gruppiert die niedrigen drumherum. Denn so habt ihr dann natürlich auch den Blick frei auf alle Pflanzen. Und man möchte ja schließlich auch alle seine Schätze sehen können.
Sehr gut, das stimmt.
Genau. Bezüglich der Gruppierung kann ich noch sagen, dass es als erwiesen gilt, dass das menschliche Auge ungerade Stückzahlen interessanterweise als harmonischer wahrnimmt. Das heißt, es wirkt im Bild schöner, wenn ihr 3, 5, 7 und so weiter Exemplare zusammen inszeniert. Das steigert einfach die Wirkung im Bild dann auch schon von Weitem. Farblich kann man natürlich aus dem Vollen schöpfen. Man kann entweder auf Ton-in-Ton-Kombinationen setzen, also in einer Farbfamilie bleiben, oder auch ganz gezielt Kontraste einsetzen. Ein schönes Beispiel ist da der Kontrast zwischen Gelb und Violett. Ein schönes Gesamtbild ergibt sich dann natürlich, wenn man hohe Zwiebelblühe mit niedrigen Stauden kombiniert, also zum Beispiel Frauenmantel, Duftsteinrich oder Salbeiarten bieten sich da an. Ich persönlich bin ja ein riesiger Fan von Süßkartoffeln, also Ziersüßkartoffeln mit großem Laub. Ja. Das kann man zum Beispiel super einsetzen, um die, naja, doch ein bisschen weniger schönen Füße der Dahlie zu kaschieren. Genau. Und dann haben wir beide ja schon festgestellt, dass wir große Fans von Ziergräsern sind. Ja. Die kann man natürlich auch immer in Kombinationen mit einbinden. Und grasartige Sommerblüher zum Beispiel, die harmonieren mit ihrem feingliedrigen Laub natürlich gut mit eher großblättrigen Pflanzen. Also da setzt man dann auf Blattschmuckstauden wie Bergenie, Purpurglöckchen. Bei Heucherer gibt's ja auch wunderschöne Sorten, ganz viele unterschiedliche Farbtöne. Storchschnabel könnte man kombinieren und Wollziest. Das sind so die kleinen Kniffe, die ich euch ans Herz legen würde.
Toll. Ja, also bei der Gestaltung im Kübel oder im Topfgarten würde ich auch unbedingt empfehlen, ne, gerade jetzt so bei Dahlien unbedingt zu niedrigen Sorten greifen, weil sonst knicken die einem um oder auch der Topf fällt um, weil ich meine, da muss man sonst auch echt riesige Pötte nehmen und die werden auch wahnsinnig schwer. Das muss man ja irgendwie auch wieder bedenken dann. Also das noch so von mir so am Rande. Und ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das sind ja so Wühlmäuse, ne?
Ja.
Weil das ist leider so ein Thema, dass die natürlich auch die ganz gerne haben und da mal gerne rumknabbern. Hast du da so ein paar Infos dazu?
Ja, also wie du sagst, leider sind ja Zwiebeln und Knollen bei Wühlmäusen ziemlich beliebt. Also da sind Topfgärtner natürlich schon mal eindeutig im Vorteil. Dahlien, Nerine und die Schokoladenkosmee sind leider besonders begehrt bei Wühlmäusen. Deswegen empfiehlt sich, dass man vor dem ins Beet pflanzen die Knollen oder Zwiebeln in einen Drahtkorb gibt, wenn man weiß, dass man Wühlmäuse im Garten hat und die dann eben in diesen Drahtkorb einpflanzt. Leider, ja, das zarte Laub von Dahlien, das wird auch öfter mal das Opfer von Schnecken.
Ja, weiß ich auch nicht. Da muss man dann wahrscheinlich echt immer fleißig absammeln oder die schon so gut vorziehen, vielleicht im Topf erst und später aussetzen.
Ja.
Das, und dann hängt es immer so ein bisschen auch von der Saison ab, ne? Wie trocken oder feucht auch.
Das stimmt, so. Ja.
Mal gucken. Ja. Ja, und dann, ne, wenn jetzt uns die sommerblühenden Knollen und Zwiebelblüher da jetzt verwöhnt haben, auch der schönste Sommer geht ja mal zu Ende. Was macht man denn mit den Pflanzen im Winter?
Ja, also die meisten der sommerblühenden Knollen und Zwiebelblumen, haben wir ja auch schon gesagt, sind nicht winterhart. Deswegen setzt man sie natürlich auch erst, wenn keine starken Fröste mehr zu erwarten sind. Ausnahmen sind tatsächlich einige Lilienarten oder auch die Prärielilie, also die Camassia, die eben im September oder Oktober gesetzt werden und dann den Winter über auch in der Erde bleiben können. Bei den restlichen Knollen und Zwiebelblumen ist es so, im Spätherbst, also sobald sich dann erste Nachtfröste ankündigen, gräbt man die nicht winterharten Exemplare aus und überwintert sie dann am besten an einem kühlen, dunklen und natürlich auch frostfreien Platz. Da bietet sich im Haus zum Beispiel natürlich der Keller an, wenn man einen hat.
Das stimmt. Und sonst, ich weiß gar nicht, der Kühlschrank wird zu kalt sein. Da muss man sich auch was einfallen lassen.
Genau, ein kühles Treppenhaus ginge zum Beispiel auch. Aber wie gesagt, das sollte natürlich auch möglichst dunkel sein.
Ja. Das stimmt.
Also
nicht, dass die aus dem Winterschlaf gerissen werden. Ne?
Genau.
Das ist richtig. Ja, bevor wir jetzt gleich hier zum Ende der Folge kommen, jetzt sind wir nämlich schon fast wieder irgendwie durch, da möchte ich noch kurz eine einheimische Zwiebelblume erwähnen, die ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Mhm. Und das ist nämlich die Türkenbundlilie.
Oh, auch sehr schön.
Wie der Name schon vermuten lässt, gehört sie zur Familie der Lilien. Genau, und da gibt es ja Trompetenlilie, Tigerlilie und eben diese Türkenbundlilie, deren hübschen Blüten tatsächlich an einen Turban erinnern. Und in Deutschland, da findet man sie eher so im lichten Schatten von Laubwäldern, aber dort ist sie leider nur noch sehr selten zu finden. Mhm. Und die blüht natürlich auch im Sommer und kann auch bis zu 1,50 hoch werden, also schon auch recht stattlich. Mhm. Und an den Füßen, da mögen es die meisten Lilien ja eher feuchter. Das heißt, so mit einer Mullschicht oder mit einer niedrigen Bepflanzung kann man da schon irgendwie gut helfen. Und oben möchte ich es gerne sonnig haben, damit sie auch, wahrscheinlich auch der Flor so richtig schön farbenfroh zur Geltung kommt. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Sabrina, magst du noch irgendwas ergänzen? Fällt dir noch was ein?
Also ich kann euch wirklich nur ermutigen, mehrere Arten einfach auszuprobieren, mit Blütenformen und Farben zu experimentieren, einfach auch mal ganz wilde Kombinationen auszuprobieren und holt euch gerne duftende Exemplare in Sitzplatznähe, denn das lohnt sich wirklich im Sommer.
Dem kann ich mich nur anschließen, Sabrina. Ich finde auch, wer etwas Besonderes für seinen Garten sucht, der wird hier auf jeden Fall fündig.
Definitiv, ja.
Ich danke dir ganz herzlich für deine wertvollen Informationen und was du uns hier so erzählt hast, die du von den Kandidaten, die du uns vorgestellt hast. Und dann sehen wir uns einfach zur Dahlienfolge wieder, ne?
Das wäre super, ja. Vielen Dank.
Danke dir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und auch inspiriert. Experimentiert ruhig mal mit Nerine, Schokoladenblume und Montbretje. Ich habe meine Dahlien vom letzten Jahr auch gerade erst aus dem Winterschlaf geholt und freue mich auf die neue Saison mit ihnen. Wenn euch noch was zu unserem heutigen Thema eingefallen ist, dann könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert den Grünstadtmenschen-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und was es da sonst noch so gibt. Dann bekommt ihr automatisch die neuesten Episoden direkt auf euer Handy. Ich sage Tschüss und wünsche euch eine blütenreiche Saison. Eure Carina.